Tagesdosis. Wollt ihr den totalen Propagandakrieg? Netanjahus letzter Punkt auf der Liste. Ein Kommentar von Bodo Schickentanz. Der Krieg, der im Nahen Osten von Israel völkerrechtswidrig entflammt und nun vermeintlich von den USA am 22. Juni mit Benzin gelöscht werden sollte, droht zu einem Zwei-Fronten-Krieg zu werden, zum einen in Israel und Iran und eventuell sogar darüber hinaus und zum anderen an der Propagandafront der weltweiten Medien. Dazu könnte er eventuell böse nach hinten losgehen für Israel und seinen Premier Benjamin Netanyahu und dessen Sympathisanten in der APEC und dem Pentagon, denn sie hatten, als der War on Terror begann, es noch nicht mit Russland und China zu tun, die nun hinter dem Iran stehen, Betonung auf hinter, noch nicht an dessen Seite. Das, was am Freitag, dem 13. Juni 2025, seinen Anfang nahm, droht zum gefürchteten Flächenbrand in Nahost zu werden, denn die USA konnten mal wieder nicht anders und wollten buchstäblich mit Benzin löschen. Mit der Militäroperation Midnight Hammer wollten die USA den Iran an den Verhandlungstisch zwingen, den sie unter absolut nachvollziehbarem Protest erst kürzlich verlassen haben. Dort verhandelte man doch schon über einen neuen Atomdeal bis einen Tag vor Israels völkerrechtswidrigem Angriff, um das ominöse iranische Atomwaffenprogramm präventiv zu vernichten. Während in Gaza immer noch ein Völkermord läuft. Syrien hatte man im Aufmerksamkeitsschatten des Umsturzes in Damaskus ab dem 8. Dezember 2024 das Militärgerät mit gezielten Luftschlägen ausgeschaltet und nun schickt sich Israel an, den letzten Punkt auf Netanjahus Liste der Terrorstaaten abzuhaken. Denn laut Professor Jeffrey Sachs war der War on Terror nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eine Initiative von Netanjahu und der zionistischen Israel-Lobby APEC unter, Zitat, durch 9/11 provozierter Beteiligung, Zitat Ende, der auf Rache dürstenden USA und deren Falken im Pentagon. Die hatten sich 7 Länder in 5 Jahren vorgenommen, die man 2001 zur Achse des Bösen erklärte. In diesen 7 Ländern wollte man die Regierungen stürzen, wo es möglich war mittels der Geheimdienste und wo man auf zu großen Widerstand stößt, eben mit Krieg. Und bis zum 13. Juni war der Iran der letzte Punkt, den man noch abhaken wollte, und das schon seit 2001. Es ist die berühmt-berüchtigte Büchse der Pandora, die Netanjahu geöffnet hat, gegen den vermeintlichen Erzfeind Iran, was nicht immer so war. Vor 1979 waren die Beziehungen zwischen Israel und dem Iran sehr gut, unter der Herrschaft des Schah Mohammad Reza Pahlavi, der ja bekanntlich von den USA entthronisiert wurde, nachdem die CIA mit der Operation Ajax den bis dahin regierenden Mohammed Mossadegh 1953 weggeputscht hatten. Dies geschah auf Anregung der Briten, da Mossadegh die Ölfelder der Anglo-Iranian Oil Company, AIOC, später BP, 1951 verstaatlicht hatte. 1950 hatte der Iran den Staat Israel de facto anerkannt, allerdings ohne eine eigene Botschaft in Israel zu eröffnen. Als der demokratisch gewählte Präsident des Iran nach 1953 durch den Schah ersetzt wurde, nahm dieser natürlich die Verstaatlichung der Ölproduktion wieder zurück. Allerdings bedeutete der neue Herrscher für den Iran nichts Gutes, denn unter dem Schah Mohammad Reza Pahlavi wandelte sich der demokratische Iran in eine Diktatur, mit allem, was man sich unter diesem Begriff vorstellt, sprich Polizeistaat, massive Verfolgung und Internierung von Dissidenten, Folter in den Gefängnissen und eine absolute Unterdrückung der Bevölkerung. Während der Zeit der Schah-Diktatur war das Verhältnis zu Israel und den USA natürlich gut. Auch der ganze Westen war entzückt über die Hochzeit von Pahlavi und Farah Diba, die dann auch wirklich den Titel Kaiserin trug und ein Medienliebling war. Für Geschichten aus Tausend und einer Nacht, was die politischen Realitäten im Iran vollkommen überdeckte. Israel und der Iran tauschten in dieser Zeit Geheimdienstinformationen aus und führten gemeinsame militärische Projekte durch. Israel unterstützte den Iran beim Aufbau seiner Luftwaffe und lieferte Ersatzteile für US-Waffen. Aber der Volkszorn der Iraner versammelte sich 1979 hinter Ayatollah Ruhollah Khomeini, der lange in Paris im Exil gelebt hatte, nachdem er unter dem Schah das Land verlassen musste, weil er die pro-westliche Politik Pahlavis anprangerte und auch innenpolitisch Veränderungen forderte. An dieser Stelle muss man auch den Geheimdienst SAVAK erwähnen, der vor allem gegen Gegner des Regimes in Teheran äußerst brutal vorging, allerdings gute Verbindungen zu seinen Pendants CIA, MI6 und Mossad hatte. Mit anderen Worten, der Iran war unter dem Schah kein orientalisches Märchen, sondern es war eine repressive Autokratie, die rücksichtslos das iranische Volk unterdrückte, was den Druck zu einer Revolution so massiv erhöhte, dass die Iraner einen religiösen Führer zu ihrer Hoffnung erklärten, und so wurde aus der ehemaligen Demokratisch-Sozialistischen Republik Iran der erste islamische Gottesstaat unter der Führung des Ayatollah Ruhollah Khomeini, der nicht den iranischen Anti-Amerikanismus und Anti-Zionismus erst geschürt hat, sondern eher das Ergebnis dessen war, sowie somit die erste islamisch-religiöse Staatsform im Nahen Osten. Darüber hinaus sollte man darauf achten, dass, wenn man im Iran gegen Israel wettert, niemals gegen Juden oder den jüdischen Staat Israel hetzt, sondern es ist immer die Formulierung Zionisten und der zionistische Staat Israel, die man benutzt, und das ist ein gewaltiger Unterschied, denn der Iran ist mitnichten eine antisemitische Nation. Im Gegenteil, im Iran lebt die größte jüdische Gemeinde des gesamten Nahen Ostens, man nennt sie Kalimi, was der bevorzugte und respektvolle Begriff für Juden im Iran ist. Heute leben etwa 8.000 bis 20.000 Juden im Iran, hauptsächlich in Teheran, Isfahan und Shiraz. Vor der Islamischen Revolution 1979 waren es etwa 80.000 bis 150.000. Natürlich ist man im Iran seit der Zeit des Schah-Regimes nicht mehr gut auf die USA und Israel zu sprechen. Und auch die Juden im Iran können sich aufgrund von Misstrauen aus dieser Zeit nicht mehr so frei bewegen wie noch vor der Zeit der Ayatollahs. Aber man kann auch nicht von offener Anfeindung sprechen, denn der Islam ist den Juden selbst nicht feindlich gesonnen, war er selten, bis der Kalte Krieg vorbei war und auf einmal der islamische Terror wie Pilze überall aus dem Boden schoss. Aber das ist eine Geschichte, die wir hier nicht aufmachen wollen oder sagen wir noch nicht. Was man aber an dieser Stelle mal ganz prominent vermerken kann, ist, dass das Regime unter Schah Pahlavi wirklich das war, was man dem aktuellen Regime im Iran schon seit ewigen Zeiten fast ununterbrochen unterstellt. Darum stehen die Iraner auch zu ihrer Regierung, auch wenn sie sich natürlich mehr Freiheit wünschen. Die IAEA betont, dass man sich im Iran an Verträge hält und immer ganz genau habe umsehen dürfen, was man von Israel nicht behaupten kann, denn Israel lässt sich von niemandem in die atomaren Karten gucken. Darum können sie im Nahen Osten auch so hoch pokern und das letztlich immer unbescholten und ungestraft, ganz egal, was auch immer sie sich herausnehmen, und derzeit überreizen sie ihr Blatt schon sehr. Des Weiteren dürfen wir nicht vergessen, dass Israel und die USA ganz und gar nicht angetan waren von der Islamischen Revolution 1979, was dazu führte, dass man mittels vor allem der CIA, dazu dem MI6 und natürlich auch dem Mossad den Irak politisch manipulierte und die Baath-Partei weiter stärkte, womit Saddam Hussein im Irak an die Macht kam, der 1980 einen Krieg gegen den Iran begann, in dem er massiv von den USA unterstützt wurde mit Krediten und Waffen. Die Iraner verstanden natürlich von Anfang an, wer da und aus welchen Gründen diesen Krieg gegen sie führte, der über 1 Million Tote auf iranischer Seite zur Folge hatte. Dabei setzte Saddam Hussein auch Giftgas ein und es wurden gigantische Minenfelder gelegt. Die Opferbereitschaft der Iraner in ihrem Kampf gegen die erneut versuchte Übernahme ihres Landes durch die USA zeigte sich unter anderem darin, dass viele Familien sogar bereit waren, ihre Kinder als lebende Minensuchgeräte einzusetzen, was unzählige Todesopfer forderte. Neben den dazukommenden Giftgasopfern zeigten diese Gräueltaten die Unmenschlichkeit des sogenannten Ersten Golfkrieges, der auch von uns unterstützt wurde, indem man Komponenten für die Giftgasproduktion an den Irak verkaufte. Besonders zynisch waren die Waffenverkäufe der USA an den Iran, um damit gegen den eigentlichen US-Verbündeten Irak zu kämpfen, was durch die Iran-Contra-Affäre aufflog, bei der man die Gewinne aus diesen Waffenverkäufen nutzte, um die sogenannten Contras in Nicaragua zu finanzieren. Auch ein Punkt, der neben vielen anderen zeigt, dass die USA nicht gerade für ihre Subtilität im Nahen Osten bekannt sind und in Bezug auf den Iran erst recht nicht. Dieser Krieg endete erst 1989 und anstatt das islamische Regime in Teheran zu schwächen, wie ursprünglich geplant, festigte es die Ayatollahs eher noch in ihrer Macht. Die derzeit stattfindende propagandistische Täter-Opfer-Umkehr, die unser sogenannter selbsternannter Qualitätsjournalismus betreibt, enttarnt sich vor diesen Hintergründen als geradezu zynisch. Und die Relativierung der absolut völkerrechtswidrigen Angriffe Israels und jetzt auch der USA auf den Iran sind geradezu unerträglich, wenn man zwischen Gut und Böse zu unterscheiden weiß, was man im Grunde dem sogenannten selbsternannten Qualitätsmainstream schon lange absprechen muss. Hinzu kommt, dass der Iran trotz Gottesstaat nicht vorsintflutlich ist, denn die geistigen religiösen Führer des Iran haben die Zeichen der Zeit sehr wohl erkannt und mit Brasilien, Russland, China und Südafrika die BRICS-Staaten gegründet. Was die Entwicklung in Nahost um einiges brisanter macht, als das noch vor 20 Jahren der Fall war, als der War on Terror begann. Auch wenn Russland und China absolut gar kein Interesse daran haben, dass der Iran eine Atommacht würde, so könnte man ihn aber mit Waffensystemen beliefern, die der Iran bislang gar nicht angefragt hatte. Darunter zum Beispiel das russische Luftabwehrsystem S-400, was den aktuell offenen Luftraum über dem Iran für die israelische Luftwaffe ganz schnell wieder schließen könnte, und keiner weiß genau, was der Iran an konventionellen ballistischen Raketen und Drohnen noch im Arsenal hat. Hier sei bemerkt, dass der Iran Russland mit Drohnen beliefert, die sich im Ukraine-Krieg sehr bewährt haben. Der Iran ist mitnichten eine leichte Beute für Netanyahu und seine zionistischen Gesinnungsgenossen auf dem Weg zu ihrem Groß-Israel. Sollten die USA nach ihrem Glanzstück der gezielten Bombardierung der Atomanlagen, so haben sie sich ja selbst dafür abgefeiert, wirklich in Zukunft die Füße stillhalten, dann könnte der völkerrechtswidrige Schuss Israels ganz schön nach hinten losgehen. Und zumindest auf einem Schlachtfeld ist dem sogar schon so, nämlich auf dem Propagandaschlachtfeld. Obwohl der sogenannte selbsternannte Qualitätsjournalismus alles an Geschützen auffährt, die er zu bieten hat, um Israel nicht der Offensichtlichkeit der Tatsachen zum Opfer fallen zu lassen, hat sich Netanyahu diesmal eventuell zu weit aus dem Fenster gelehnt. Allein die Tatsache, dass der iranische Außenminister Abbas Araghchi am 23. Juni von Putin höchstpersönlich im Kreml empfangen wurde, ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, dessen Windzug bis nach Jerusalem, Washington und Europa geweht ist. Und noch etwas ist in den Augen der Israel-Propagandisten beunruhigend, nämlich, dass die Iraner absolut cool bleiben nach dem Luftschlag der USA gegen die drei Atomanlagen des Iran am 22. Juni zur mitternächtlichen Stunde. So begnügte man sich seitens Teherans mit einem eher symbolischen Vergeltungsschlag, den man auch vorher ankündigte und so keinerlei Menschen zu Schaden kamen beim Angriff auf die US-Airbase bei Doha in Katar. Noch geistern im Mainstream zwei Angriffe auf Basen der Amerikaner im Irak durch die Nachrichtensendungen, aber davon hat sich Teheran schon eindeutig distanziert. Was bislang, Stand 4.18 Uhr, 23.06.2025, niemand anzweifelt. Dennoch liegt ein USS Liberty-Vorfall in der Luft. Sollten die Geheimdienste wieder mal eine False-Flag-Operation durchführen, was wir nicht hoffen wollen, denn hätte das 1967 während dem Sechstagekrieg geklappt, die USS Liberty zu versenken, dann hätte man die USA in einen Krieg gegen Ägypten hineingezogen, der von einigen Hardlinern im Pentagon gerne mit taktischen Atomwaffen gegen Kairo geführt worden wäre, um Nasser loszuwerden. Auch das wäre, wie eh und je, im Interesse Israels gewesen, denn der Islam und die Araber sind die erklärten Feinde des zionistischen Israels. Bis heute ist immer noch nicht geklärt, was damals beabsichtigt war mit der versuchten Versenkung der Liberty, aber heute drängt es sich fast auf, nachdem erst Rubio und dann auch Trump deutlichste Worte gefunden hatte, dass man mit allem, was man habe, zurückschlagen werde, sollte Iran auch nur einen US-Bürger Soldaten töten. Was geradezu eine Steilvorlage für diejenigen ist, die gerne einem Friedensprozess im Nahen Osten in die Suppe spucken würden. Ein US-Soldat auf einem US-Stützpunkt, na das sollte doch zu machen sein, denn auf den sogenannten selbsternannten Qualitätsmainstream ist ja Verlass. Und der steht jetzt schon mit Pech und Schwefel auf den Zinnen ihrer Propagandatrutzburg und verteidigt tapfer das israelische Narrativ von den gesicherten Geheimdienstinformationen des Mossad, die besagen, dass die Iraner im Grunde nur noch den Zünder auf ihren neuen Atombomben, oder waren es doch 12, egal, also da Draufschrauben brauchen und dann auch nichts Besseres damit zu tun hätten, als sie postwendend gegen das gelobte Land loszuschicken, damit das Mittelmeer dann nur noch den atomaren Krater fluten muss an der Stelle, wo vorher mal Israel war. Denn die Iraner wollen das doch nun schon seit über 40 Jahren und schrauben seit 2003 weiter, entgegen ihrer Behauptung, das Atombombenvorhaben beendet zu haben, da es ja gegen den islamischen Glauben verstoße. Und seither sind sie immer an den letzten Umdrehungen ihres Atomwaffenprogramms, das doch schon seit mindestens 25 Jahren ganz kurz vor der Vollendung steht, das wisse man ganz genau, hat Netanyahu sogar mal mit so einer coolen Grafik vor der UNO erklärt. Und wenn sie schon mal dabei wären, das präventiv zu verhindern, dann könnten sie, die gottgesandten Israelis, doch auch noch im gleichen Aufwasch diese lästige Drecksarbeit erledigen und das iranische Terrorregime, das ja sogar die iranische Bevölkerung lieber heute als morgen loswerden will, in Gestalt ihrer ollen Ayatollahs einfach lynchen. Und dann könnte die ganze Welt endlich durchatmen, dass der Terrorstaat Iran endlich Geschichte wäre. Nebenher macht Israel auch noch den Dreck in Gaza weg, um diesen Streifen endlich besenrein ins Heilige Land zu integrieren. Und so verteidigt der sogenannte selbsternannte Qualitätsjournalismus mit Händen und Füßen Israel, denn die Brandmauer gegen die Wahrheit bröckelt an allen Ecken und Enden. Netanyahu und seine zionistischen Bundesgenossen beteuern derweil, in Anlehnung an die bekannte US-Serie Sledgehammer, unermüdlich und unerschütterlich: Vertrauen Sie uns, wir wissen, was wir tun. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.